wenn Bedrängnis zur Umkehr führt. So hat Kurt diese Predigt überschrieben. Und er schreibt dazu, die letzten Psalmen des ersten Buches gleichen sich in manchen Punkten. Zum einen handeln sie wie fast das ganze Buch hauptsächlich von der Auseinandersetzung der Gerechten mit den Gottlosen. Dann sind diese letzten Psalmen aber vor allem Bußpsalmen. Es scheint, dass sich der Dichter in eine bestimmte Richtung bewegt. Von der Klage über die Gottlosen, von der Unterscheidung, die er macht zwischen denen und uns, kommt er gegen Ende des Buches mehr und mehr dahin, dass er auf seinen eigenen Konflikt zwischen ihm und seinem Gott schaut. Es scheint, dass er mehr und mehr versteht, dass Gott die Bedrängnisse durch Ungerechte dazu benutzt, ihn zurechtzuweisen. Sein Blick geht von den äußeren Problemen nach innen. Zuvor war die Problematik seines Lebens mehr so definiert: Die Gottlosen machen mir das Leben schwer, darum geht es mir schlecht. Jetzt verschiebt sich sein Fokus auf die Frage: Was ist mit mir nicht in Ordnung? Will Gott mir durch diese Bedrängnisse etwas zeigen? Diese Bewegung finden wir in Psalm 39 zusammengefasst. David ist in einer Weise, die er nicht genau beschreibt, von Gottlosen bedrängt. Das führt ihn dazu, in sich zu gehen und über sich selbst nachzudenken. Die Erkenntnis, die er gewinnt, führt ihn dazu, dass er Gottes Vergebung sucht. Nur dadurch hat er die Hoffnung, dass er wieder fröhlich wird. David hat sich eine Sache vorgenommen, eine feste Absicht, mit der er die Zeit verbringen will, in der er von Gottlosen bedrängt wird. Ich will auf meine Wege Acht haben, dass ich nicht sündige mit meiner Zunge. Er möchte sich nicht durch die Angriffe der Gottlosen verführen lassen. Auf die gleiche Weise, wie er zu antworten, vielleicht böse Worte mit bösen Worten erwidern. Wir finden diese Haltung bei ihm, als er vor seinem Sohn Absalom aus der Stadt flüchten musste. Als er mit seinen Leuten aus der Stadt zog, ging Sauls Verwandter Schimi neben ihm her und verfluchte ihn. Davids Hauptmann wollte Schimi dafür einen Kopf kürzer machen. Aber David sagte nur: Lass ihn. Sicher ist es Gottes Wille, dass dieser so flucht. Ich will es ertragen. Der Prophet Jeremia folgt mit seinem Rat Davids Vorbild. Gut ist es für den Mann, wenn er das Joch in seiner Jugend trägt. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Unser Herr Jesus, als er von den Hohepriestern und von den Führern des Volkes angeklagt wurde, als er vor dem Statthalter Pilatus stand, der ihn schließlich dem Tod am Kreuz überlieferte, tat genau dasselbe. Und als er von den Hohepriestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da spricht Pilatus zu ihm: Hörst du nicht, wie viele sie gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort. Darum schreibt auch der Apostel Petrus in seinem ersten Brief: Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt, der keine Sünde getan hat. Noch ist Trug in seinem Mund gefunden worden, der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Wir sollen lieber uns anklagen lassen und schweigen, anstatt uns zu der Sünde verleiten zu lassen, dass wir im Zorn mit bösen Worten zurückschlagen. Wenn wir angeklagt werden und es sieht aus, dass dies zu Unrecht geschieht, können wir trotzdem wie David fragen, steht vielleicht der Herr dahinter? Gibt es einen Grund, warum er das geschehen lässt? David sagt, ich will schweigen, meine Zunge im Zaum halten. Das ist gut. Aber wie wir im Psalm weiterlesen können, scheint es auch etwas an seinem Schweigen zu geben, das nicht gut ist. Er sagt, ich verstumme in Schweigen, schwieg fern vom Guten. Wir können uns das nur so erklären, dass während dem ersten Schweigen, das gut ist, etwas mit David vorgegangen ist. Eine Erklärung eines Kommentators ist, dass David vielleicht begann, im Schweigen einen Groll, einen Zorn zu entwickeln gegen seinen Gegner. Das kann wohl sein, aber ich glaube, es ist etwas anderes passiert. Das schließe ich aus dem, was David weiter im Psalm betet. Ich glaube, während David schwieg und nachdachte, wurde ihm bewusst, dass es in seinem Leben Dinge gab, die nicht in Ordnung waren. Und dass Gott den Feind auf den Plan rief, um David zu disziplinieren. David wurde Sünde in seinem Leben bewusst. Und das Schweigen bedeutete, dass er seine Sünde für sich behalten wollte, sie nicht bekennen wollte. Ein solches Schweigen beschreibt er schon im Psalm 32, wo er sagt, als ich schwieg, zerfielen meine Gebeine durch mein Gestöhn den ganzen Tag. Wenn er beschreibt, was geschah, als er schwieg, denn Tag und Nacht lastet auf mir deine Hand, verwandelt wurde mein Saft in Sommergluten, klingt das sehr ähnlich wie in Psalm 39. Da wurde mein Schmerz erregt. Mein Herz wurde heiß in meinem Innern. Bei meinem Stöhnen entbrannte ein Feuer. Das Feuer und die Sommergluten, das ist das Gewissen, das zu uns spricht, uns beunruhigt und uns keine Ruhe lässt, bis wir bereit werden zu bekennen und umzukehren. Dieser Moment, in dem Davids Herz heiß wird, wo dieses Feuer des Gewissens in ihm brennt, ist ganz entscheidend. Er ist wie eine Brücke zwischen seinen Absichten mit dem Schweigen und dem Brechen des Schweigens seinem Gebet. In den ersten Versen spricht David von seiner Absicht. Ich will auf meine Wege achten, will nicht sündigen, sondern mein Reden im Griff haben. Diese Absicht ist gut, aber es sieht so aus, als würde David versuchen, aus sich selbst, aus eigener Kraft, eine Frömmigkeit zu pflegen. Danach, nachdem ihm sein Gewissen etwas von seiner Sünde bewusst gemacht hat, beginnt er, nicht mehr auf sich selbst und seine guten Absichten zu schauen, sondern er richtet seine ganze Zuversicht und Hoffnung auf den Herrn. Das Erste, was er betet, ist interessanterweise nicht die Bitte um Vergebung, sondern er bittet um eine bestimmte Erkenntnis. Warum tut er das? Die Antwort liegt in der Art der Erkenntnis, die er von Gott sucht. Es ist die Erkenntnis seiner Vergänglichkeit. Natürlich weiß er schon, dass er vergänglich ist. Und darum bittet er nicht, dass er erkennt, dass er vergänglich ist, sondern wie vergänglich er ist. Und das ist ein Unterschied. David will, dass der Herr ihm diese Erkenntnis vertieft, sie in seinem Herzen festmacht, so dass es ihm immer klar vor Augen steht, wenn er versucht, in den Wegen Gottes zu gehen. Wir können sein Gebet etwas so beschreiben, dass er sagt, vorher wollte ich ein in meinem Reden vollkommen, ohne Sünde sein. Aber ich merkte, dass ich das nicht selber schaffe. Ich bin zu schwach. Ich sündige sogar in meinem Schweigen. Herr, hilf mir, tiefer zu stehen, wie vergänglich und schwach ich bin, damit ich aus deiner Kraft die Sünde überwinden kann. Diese Erkenntnis der Vergänglichkeit bezieht David nicht nur auf sich selbst, sondern auf den Menschen allgemein und damit auch auf die Gottlosen, die ihn bedrängen. David will lernen, die Menschen nicht als größer und mächtiger zu sehen, als sie tatsächlich sind. Und je mehr er die Realität erkennt, desto mehr verlieren die Menschen auch ihre Bedrohlichkeit. Je mehr wir die Menschen uns selbst inbegriffen als zu groß und mächtig sehen, desto kleiner wird unser Gott in unseren Augen. Oder umgekehrt, je mehr wir Gottes Größe und Allmacht aus den Augen verlieren, desto größer und bedrohlicher werden Menschen und Umstände. David möchte das richtige Verhältnis haben. Darum bittet er den Herrn, ihm die Erkenntnis über seine Vergänglichkeit zu vertiefen. Und es sieht so aus, als würde sein Gebet schon erhört. Während er betet, erhält sich das während seinem Gebet selbst vor Augen. Verse 6 und 7. Siehe, handbreit hast du meine Tage gemacht, und meine Lebenszeit ist wie nichts vor dir. Nur ein Hauch ist jeder Mensch, wie fest er stehe. Nur als ein Schattenbild wandelt der Mann einher, nur um Nichtigkeit lärmen sie. Er häuft auf und weiß nicht, wer es einsammeln wird. Mit anderen Worten, was Menschen unternehmen, ob sie sich eine feste Position erarbeiten wollen oder Reichtümer anhäufen, Ansehen und Ruhm gewinnen, alles ist in Gottes Augen nichtig, weil es so vergänglich ist wie der Mensch selber. Auch was die Frommen aus eigener Kraft erarbeiten wollen, sei es auch Perfektion oder Sündlosigkeit, ist gleichfalls zum Scheitern verurteilt. Auf dem Grund dieser Erkenntnis beginnt David, um Vergebung zu bitten. Es scheint fast, dass er vor allem Vergebung erbittet für seine falsche Sicht vom Menschen und seinem Unterschied zum lebendigen Gott. Errette mich von meinen Vergehen. Mach mich nicht dem Narren zum Hohn. Er würde dann zum Hohn werden, wenn er sein Vertrauen auf menschliche Mittel und Möglichkeiten setzen würde. Er würde zu Schanden werden, wenn er Menschen mehr fürchten würde als den Herrn. Hören wir nun auf ein kurzes Zwischenspiel. Nun aber zur Hoffnung. Davids Bitte um Vergebung ist verbunden mit seiner Hoffnung auf Wiederherstellung. Er beschreibt in den Versen 10 bis 13 die Folgen seiner Sünde. Ich bin verstummt, mache meinen Mund nicht auf. Vom Streit deiner Hand vergehe ich. Strafst du jemanden wegen seiner Schuld, so vergeht seine Schönheit wie eine Motte. David äußert seine Hoffnung, dass der Herr diese Plagen wegnimmt. Vergebung ist immer mehr als nur die Beseitigung einer Schuld. So als würde Gott sagen, es ist gut, ich will es vergessen und es dir nicht mehr vorhalten. Die Vergebung ist das Tor zur Wiederherstellung. Wenn wir unsere Schuld bereuen und bekennen und unsere Beziehung zu Gott bereinigt ist, dann nimmt der Herr seine schlagende Hand, die uns zur Umkehr brachte, zurück. Und der Weg für seine Segnungen ist wieder frei. Der Druck des schlechten Gewissens verschwindet und neue Freude und Zuversicht kehrt ein. Diese Hoffnung äußert David. Er bittet, dass der Herr ihn wieder fröhlich macht, indem er den Zustand beendet, den er als Entfremdung beschreibt. Ein Fremdling bin ich bei dir. Ja, er ist durch seine Sünde, seinen Ungehorsam, dem himmlischen Vater entfremdet worden. Die freudige Gemeinschaft mit seinem Gott wurde unterbrochen. Das Thema des Fremdlings kommt in der Bibel oft vor. Die Menschen sind entweder Fremdlinge in der Welt oder Fremdlinge bei Gott. Wer mit Gott im Bund ist, der ist ein angenommener Sohn. Darum ist er ein Fremdling in der Welt, weil die Welt durch die Sünde und den Unglauben Gott entfremdet ist. Wer nicht mit Gott im Bund ist, kein Kind Gottes ist, der ist darum ein Fremdling gegenüber Gott. So beschreibt es zum Beispiel der Apostel Paulus im Epheserbrief. Zu jener Zeit wart ihr ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bedürfnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. David ist als Kind Gottes kein Fremdling. Aber er empfindet sich so, weil der himmlische Vater ihm die Freude der Gemeinschaft mit ihm entzogen hat. Wer in unvergebener Sünde lebt, im Ungehorsam bleibt, der kann die Gewissheit der liebenden Gemeinschaft Gottes verlieren oder zumindest als getrübt erleben. Er lebt unter dem väterlichen Missfallen Gottes. Wer wie ein Ungläubiger lebt, obwohl er ein Kind Gottes ist, der wird auch mit der Zeit in derselben geistlichen Hoffnungslosigkeit leben wie die Ungläubigen. Wenn wir nicht in seinem Licht leben wollen, wird der Vater auch das Licht seines Angesichts zurückziehen, damit wir erkennen, was wir aufgegeben haben. Das ist es, was David erlebt. Und es ist ein elender Zustand. Daraus entflieht David durch Reue, Umkehr und Vergebung. Er bittet den Herrn, gib mir wieder Freude. Die Freude, die daraus kommt, dass wir ungetrübte Gemeinschaft mit dem Herrn haben. So betet er auch in Psalm 51, nachdem er über die sündige Beziehung mit Bathseba Buße getan hat. Was heißt? Lass mich Fröhlichkeit und Freude hören. So werden die Gebeine frohlocken, die du zerschlagen hast. Verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle meine Schuld. Erschaffe mir, Gott, ein reines Herz und erneuere in mir einen festen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und den Geist deiner Heiligkeit nimm nicht von mir. Lass mir wiederkehren die Freude deines Heils und stütze mich mit einem willigen Geist. Ja, wahre Freude im Leben ist für einen Christen nicht möglich, wenn er Kompromisse macht und nur dort mit Gott wandelt, wo es ihm vorteilhaft erscheint. Wer den Herrn auch nur in einzelnen Bereichen verlässt, um wie ein Fremdling zu leben, wird schließlich auch sein Christenleben als Fremdlingschaft erleben. Die Freude der seligen Gemeinschaft mit Gott, die durch nichts anderes ersetzt werden kann, wird vergehen. Davids Psalm gibt uns gewissermaßen ein Muster, wie wir durch Leiden und Bedrängnis zur Freude geführt werden können. Wenn wir in eine solche Situation kommen, wie David sie hier grob darstellt, Gottlose agieren gegen uns. Es kommt uns vor, als würden wir von Gott geplagt. Unsere Kraft und Lebenslust schwindet. Die Freude verblasst. Das schlechte Gewissen drückt uns. Dann ist es gut, wenn wir schweigen, indem wir in uns gehen, wie es vom verlorenen Sohn heißt, dass er in sich ging und darüber nachdachte, wie er so weit gekommen ist. Wir wollen vielleicht gegen außen schweigen, aber nicht gegenüber unserem Herrn. Zu ihm sollten wir rufen, in einer Haltung der Reue und Umkehr. Es ist immer richtig, diese Haltung einzunehmen, auch wenn uns keine konkrete Sünde bewusst ist. Wir können den Herrn bitten, uns zu zeigen, ob etwas zwischen uns und ihm ist. Manchmal, wenn wir leiden, ist nicht eine bestimmte Sünde die Ursache für unser Leiden. Aber vielleicht leiden wir mehr als nötig, weil wir nicht den richtigen Blick oder das richtige Verständnis von Gottes Wegen haben. Darum ist es gut, wenn wir darum bitten, dass der Herr uns Erkenntnis gibt. Herr, lass mich erkennen, wie vergänglich ich bin, damit ich nicht auf meine eigene Kraft, sondern auf dich allein vertraue. Wenn wir um Sünde und Ungehorsam in unserem Leben wissen, lasst uns nicht länger versuchen, den Druck des Gewissens auszuhalten, ihm zu widerstehen. Lasst uns sofort umkehren und Gottes Vergebung und Wiederherstellung suchen. So werden wir die Freude am Herrn wiedergewinnen. Er wird uns wiederherstellen und uns von Neuem einen Geist der Zuversicht und des Vertrauens und der Liebe zu ihm geben. So wie es in Jesaja 1 heißt, kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Wenn ihr willig seid und hört, sollt ihr das Gute des Landes essen. Wie es auch heißt im Psalm 126, die mit Tränen sehen, werden mit Jubel ernten. Die Tränen über unsere Sünde und Entfremdung vom Herrn und die Umkehr zu ihm wird überfließende Freude mit sich bringen. Das ist der Wille des Herrn. Zu denen, die über ihre Sünden traurig sind und umkehren, sagt der Herr, was er auch durch Nehemia zum reuigen Volk sagte: Seid nicht traurig und weint nicht. Das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Und er sagte weiter zu ihnen: Geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet dem Anteile, für den nichts zubereitet ist. Denn der Tag ist unserem Herrn heilig. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn, sie ist euer Schutz. Und die Leviten beruhigten das ganze Volk, indem sie sagten: Seid still, denn der Tag ist heilig. Seid nicht bekümmert. Da ging das ganze Volk hin, um zu essen und zu trinken und Anteile zu versenden und ein großes Freudenfest zu begehen. Amen.